Moin, Servus, Buongiorno, Buenos Dias, Buenos Noches zur Folge Nummer 172 von Promille und Prozente. Lasse, wo treffe ich dich an? Moin.
Ja, wir haben Donnerstag, den 22. Juni. Es ist knapp 22 Uhr gleich. Du triffst mich an in Berlin, nach einem langen Tag im Fahrradladen bei ungefähr draußen 35 Grad und drinnen wahrscheinlich nochmal 10 Grad
Boah.
mehr. Und gleich
Hitzewelle.
kommt, genau, Hitzewelle und hier kommt gleich der Supertornado angeblich an. Also Kassel ist schon abgesoffen und jetzt warten wir in gespannter Spannung hier auf den Tornado in Berlin. Am Ende wird es wahrscheinlich wieder so laufen, dass sich das Ganze über Deutschland abgemildert hat und ausgetobt hat und in Berlin kommt nichts mehr an und hier wird alles weiterhin ausgetrocknet und verdorrt bleiben. Aber wir werden sehen. Also wird eine spannende Nacht. Ansonsten läuft ja alles wie gewohnt. Wir haben ja leider eine Woche aussetzen müssen, hatten beide viel zu tun. Und ja, heute wird es eine spannende Folge auf jeden Fall. Wir haben natürlich auch einige News in eigener Sache. Die müssen wir natürlich gleich zu Beginn bringen hier, Jonas. Ein Whisky der Woche erwartet euch, einen Wochenrückblick bzw. ein Update zur Marktlage und einzelnen ausgewählten Aktien, unter anderem Intel, K&S und Steico. Und zu guter Letzt ein Zock der Woche. Wie immer findet ihr alle Informationen in den Shownotes, WKNs zum Beispiel, weiterführende Links, auch den Link zu unserer Discord-Community, wenn ihr noch nicht dabei seid. Also schaut da gerne rein. Jonas, und du bist unterwegs. Darf man verraten, wo du dich gerade aufhältst, oder ist das absolut top secret?
Ich habe mich vor kurzem, vor wenigen Tagen in den Flieger gesetzt und bin nach Salzburg geflogen, hatte da beruflich zu tun und bin jetzt aber im Grunde vor den Toren Wiens, direkt vor den Toren Wiens. Ich habe zu Abend, so vorhin zu Abend, im Heurigen, österreichischer Biergarten, man verzeihe mir, wenn ich das jetzt völlig falsch liege, gegessen, war super. Beim heurigen Hannes. Fantastisch. Habe ich gegessen. Tolles Wetter hier in Österreich. Und ja, am Sonntag geht's aber zurück nach Andalusien. Auch schön.
Auch schön, ja, genau. Die Reise geht also weiter. Trotzdem am Arbeiten nebenbei. Wahnsinn wie immer, Jonas. Immer am Limit, immer dabei. So sind wir es von dir gewohnt.
Ja, am Limit geht so. Aber ja, immer mal wieder auch außerhalb der Komfortzone, das muss ich sagen, das tut auch gut. Also diese Reiserei, das ist schon irgendwie, das schlaucht teilweise schon. Ich bin da kein Riesenfan von, muss ich sagen. Ich brauche das nicht, hin und her zu jetten. Also bin dann auch immer froh, wenn ich in Anführungsstrichen zu Hause bin. In dem Fall ja für die nächsten Monate im eigenen Camper. Von daher freue ich mich, zurück in Anführungsstrichen nach Hause zu kommen am Sonntagabend dann in Andalusien.
Ah, Whisky der Woche. Ein Whisky hast du jetzt aber nicht im Glas.
Nee, ich trinke Charity. Charity Green trinke ich. Lecker. Grüntee
Sehr
mit
gut, sehr
Ingwer
gesund.
und Honig.
Ich habe tatsächlich, weil wir ja lange schon keinen Whisky der Woche mehr hatten und auch ja generell die letzten Wochen immer vormittags und oder am frühen Morgen sogar aufgenommen haben, habe ich mir heute mal wieder
Ja.
einen Whisky eingeschenkt, auch wenn bei den Temperaturen eigentlich das Whisky-Trinken gar nicht so viel Freude bereitet, muss ich sagen. Aber ich habe mir einen ganz, ganz feinen Tropfen hier eingeschenkt, nämlich ein Oschentoschen von der Scotch Malt Whisky Society. Ein
Was?
Einzelfass.
Fantastisch.
17 Jahre aus dem PX-Fass. Also PX steht für Pedro Jiménez, also ein spanischer Sherry, ein spanisches Sherry-Fass. Dort wurde der Whisky eingefüllt. Oschentoschen ist eine tolle Distillerie, muss man sagen. Posten wir dann bei Discord. Ist schwierig zu schreiben oder schwierig zu beschreiben, wie es geschrieben wird. Deswegen guckt da gerne rein, wenn euch das interessiert. Hat generell auch tolle Standardabfüllung. Der 12-Jährige zum Beispiel ist sehr zu empfehlen. Auch, ich glaube, ist er nicht sogar in so Triple Cask abgefüllt? Also, dass man nicht
Ja,
nur
Three Wood.
ganz normale Bourbon-Fässer da mit drin hat, sondern auch Eichenfässer, also Virgin Oak und Sherry meistens, glaube ich. Also von daher ist eine dolle Distillerie, ist in der Nähe von Glasgow. Ich war leider nicht persönlich bisher da. Du?
Nee, Washington war ich noch nicht.
Okay, naja, aber da
Aber demnächst
würde ich ganz gerne hin.
werde ich mal in Andalusien, Spaniens süßes Geheimnis, Pedro Jiménez, ich mal die ein oder andere Bodega aufsuchen. Wird ja in Andalusien viel, viel angebaut. Das ist ja eine spanische Weißweinrebsorte. Ja, sehr
Genau.
hohe Zuckerwerte, eignet sich ideal für Sherry oder Cream Sherry.
Also genau, Sherry im Allgemeinen und Whisky und Scotch Whisky aus Sherryfässern im Speziellen, beziehungsweise hier die Distillerie Ostentoschen. Kleine Empfehlung von uns, der Whisky wird gepostet bei Discord und damit haben wir dann auch den Whisky der Woche hier schon abgefrühstückt, hätte ich fast gesagt.
Ja, Slungy, lasse, du nimm noch mal einen großen Schluck.
Ja, komm, genau, da können wir noch mal einen nehmen. Jo. Ja, Jonas, und dann müssen wir tatsächlich was in eigener Sache hier verkünden, was natürlich eigentlich keine gute Nachricht ist, ne? Muss man so sagen, kann man nicht anders sagen. Es ist wirklich traurig eigentlich.
Ja, wir machen es kurz. Wir werden relativ zeitnah unseren Hut nehmen in Sachen Podcast. Und muss nicht für immer sein, aber auf jeden Fall bis auf unbestimmte Zeit. Das können wir sagen, wir haben beide einfach insbesondere zuletzt nicht mehr wirklich die Zeit gefunden für ausgiebige, vernünftige Recherche. Und ja, Lasse mit seinem neuen Job. Ich habe auch ein, zwei Projektideen vor der Brust beziehungsweise im Kopf, die ich gerne mehr verfolgen würde. Und deshalb, ja, haben wir uns geeinigt, dass wir noch so bis, sagen wir mal, Folge 177 machen, also wir werden bei einer ganz krummen Zahl, da müssen wir eigentlich 178 nehmen. Also ja, es gibt noch so.
Die machen wir schon voll. Ich glaube, also Ende Juli, wir haben jetzt ja 172, also 8 Folgen. Ja, gut, aber das könnte knapp werden. Ende Juli, das sind dann wahrscheinlich noch so 6 Folgen. Ja, 178, 180. Mal schauen. Also, das wissen wir jetzt noch nicht so ganz grob. Ende Juli, wo wir eigentlich sowieso ja die Sommerpause machen wollten, werden wir jetzt das Handtuch werfen. Und dann ist erstmal Feierabend. Die gute Nachricht ist, wir werden auf jeden Fall den Discord-Kanal einfach offen lassen, Jonas. Den hatten wir jetzt noch gar nicht besprochen, aber würde ich jetzt einfach mal vorschlagen.
Ja, alle, die da klar, drin klar, sind.
Klares Ja. Ja. Die können da auf jeden Fall weiter diskutieren, Fragen stellen. Wir werden auf jeden Fall auch regelmäßig reingucken und da beantworten. Vielleicht nicht ganz so intensiv wie jetzt in den letzten Wochen und Monaten, aber auf jeden Fall immer regelmäßig, mehrmals die Woche werden wir da auf jeden Fall aktiv sein, das kann man auf jeden Fall sagen. Also noch ein Grund mehr, vielleicht auch diesen Discord-Kanal dann da mal beizutreten. Und mal gucken, also der Podcast bleibt auf jeden Fall online, alle alten Folgen natürlich. Und wie nach Lust und Laune würde ich sagen, dass man vielleicht wirklich mal, wenn irgendwas Besonderes anfällt, wenn man mal wieder Zeit hat oder vielleicht auch für einen Jahresrückblick oder Jahresausblick oder so, Spezialfolgen, vielleicht auch mal ein History-Special und so weiter. Also all das wird es jetzt, ohne das versprechen zu wollen, aber das könnte definitiv nochmal irgendwie dann kommen. Dann sagen wir natürlich immer Bescheid, wenn es tatsächlich nochmal neue Folgen gibt. Also vielleicht ist es nur ein Soft-Ende oder vielleicht auch nur eine lange, lange Pause. Mal gucken. Das werden wir einfach nochmal sehen. Aber zumindest für den Moment jetzt erstmal für die nächsten Monate oder für die nähere Zukunft auf jeden Fall erstmal leider Gottes ein Ende dieses Podcasts. Ja, ist irgendwie schade, dass es uns nicht gelungen ist, da ja, noch eine größere Zuhörerschaft und Zuhörerinnenschaft zu gewinnen. Das ist sicherlich ein Problem, dass wir da seit Jahren ja eigentlich so bei unseren 300, 400 Leuten so ein bisschen rumdümpeln. Wir sind natürlich sehr, sehr dankbar, dass es euch gibt und dass ihr da regelmäßig zuhört. Auf der anderen Seite natürlich ist es auch ein Stück weit so ein bisschen demotivierend, dass man da irgendwie einfach stagniert und nicht so richtig vorankommt. Ja, ist sicherlich auch viele hausgemachte Probleme. Wenig Social Media Arbeit, zu wenig Social Media Arbeit, schlechte Social Media Arbeit, das ist sicherlich ein ganz großer Punkt. Zu wenig Selbstvermarktung, vielleicht zu wenig.
Zu viel gute Konkurrenz.
Clickbait. das ist sicherlich auch natürlich eine sehr, sehr hohe Konkurrenz, gerade in diesem Finanzbereich. Also, wie dem auch sei. Also, es wird sicherlich viele Gründe geben. Wir werden sicherlich auch viele Fehler gemacht haben auf dem Weg. Aber was soll's? Das muss man dann vielleicht mal irgendwann anders analysieren. Für den Moment ist jetzt erstmal Feierabend und ihr könnt uns natürlich auch gerne Feedback, Kritik, auch vor allen Dingen Kritik auch gerne schicken hier. Und ja, für all diejenigen, die hier uns zahlend unterstützen, also habt das im Sinn, wir werden euch natürlich auch noch da nochmal eine Newsletter, Reminder und so weiter schicken, dass ihr auf jeden Fall im Laufe der nächsten Wochen da mal eure Abos dann kündigt, damit ihr jetzt nicht was für was bezahlt, was dann ab Ende Juli, Anfang August nicht mehr regelmäßig erscheint. Das muss ja dann auch nicht sein. Und bis dahin herzlichen Dank natürlich an alle, die das hier sehr regelmäßig unterstützt haben. Nicht nur durchs Zuhören, teilweise ja einige auch finanziell. Also das war wirklich eine große Hilfe und auch eine große Motivation, definitiv.
Auf jeden Fall. Herzlichen Dank auch von meiner Seite ausdrücklich. Und ich würde auch sagen, also ich fände es gut, wenn wir irgendwie so eine ganz krumme Zahl erstmal enden. Und es riecht natürlich nach... Trotzdem riecht es nach Jahresrückblick und Jahresausblicksfolge, weil das einfach ja irgendwie schon mit dazu gehört. Und dieses Jahr ist einfach auch so wirr, so intensiv. Machen wir einfach mal weiter.
Ja, ich bin mal gespannt, was dann auch in der zweiten Jahreshälfte noch passiert. Wie gesagt, werden wir dann auf Discord sicherlich diskutieren und kommentieren. Aber kommen wir mal jetzt zu den richtigen Inhalten und nicht zu dem ganzen Selbstbeweihräucherungsquatsch beziehungsweise zu der eigenen Sache hier. Kommen wir jetzt mal zur aktuellen Marktlage, Jonas. Letzte Woche hatten wir eigentlich ein prall gefülltes Programm. Die Folge haben wir dann nicht aufgenommen bekommen. Vielleicht nochmal ein ganz, ganz kurzer Recap. Nicht so ganz ausführlich, weil es ist ja jetzt schon ein bisschen Zeit vergangen. Habt ihr sicherlich euch auch anderweitig informiert. Dementsprechend wollen wir das jetzt gar nicht so ausführlich nochmal Revue passieren lassen. Aber kurzer Gedanke vielleicht von dir, Jonas. Hast du Gedanken zu der letzten Woche, zu den Notenbankentscheidungen, zu den Inflationszahlen, zu Jerome Powell und so weiter und so fort? Hast du da ein paar Gedanken, die du teilen willst? Oder?
Ja, um kurz die Bullets...
Einfach gar nichts mehr ein.
Um kurz die Bullets zu nennen. Wie erwartet hat die Fed nichts gemacht, weder angehoben noch schon gar nicht die Zinsen gesenkt. Wie erwartet hat die EZB um 25 Basispunkte, also um 0,25% den Leitzins für den europäischen Währungs- und Wirtschaftsraum erhöht. Bank of Japan, kann man vielleicht auch nochmal erwähnen, Ueda hat auch nichts gemacht, nicht mal kommunikativ, das hat man so ein bisschen erwartet. Grundsätzlich hat man ja auch erwartet, dass Kuroda zum Ende seiner 10-jährigen Amtszeit, die 10 Jahre hat er ja definitiv vollgemacht, bei der Bank of Japan an der Spitze, dass er da nochmal überraschen würde. Andererseits hat man das erwartet, deswegen hat Kuroda in dem Sinne überrascht, dass er nichts gemacht hat und seinen Hut genommen. Und Ueda hat überrascht in dem Sinne, ja, dass er auch irgendwie nichts ändert. Andererseits kann man auch festhalten, wenn du irgendwas an dieser am Zinsband, dass du da spielst, wenn du das aber machen willst, dann musst du halt einfach das auch irgendwie im Stillen tun und vorsichtig und eben unangekündigt. Mal schauen, was da in Japan passieren wird. In Japan ist das ja irgendwie auch gewohnt, dass man da eine relativ hohe Inflation hat. In den USA und Europa ist das sicherlich anders. Jetzt haben die Inflation, Inflationswachstum war jetzt auch sogar war alles andere als über den Erwartungen. Und Fed hat einiges an Kritik eingesteckt, so von wegen, weil gesagt wurde, ja, was soll jetzt diese Zinspause, wenn man doch eigentlich wieder ein bisschen überlegt, dass man die Zinsen anhebt. Also so ganz zufrieden ist man da mit der Fed irgendwie auch nicht. Jerome Powell ist, meine ich, heute irgendwie vom Senat, muss Rede und Antwort stehen. Mal gucken, was da
heute rauskommt. Und auch gestern schon. Also gestern war eigentlich das Haupt, also Mittwoch war letztendlich der Hauptanteil. Heute ist es auch noch so mal so ein bisschen, aber eigentlich wiederholt er sich heute dann. Und ja, es gibt da wenig Neues. Er hat eigentlich das wiederholt, was er letzte Woche schon auf der FED-Zinsentscheidung auf der Pressekonferenz danach gesagt hat. Also, dass mit 2 weiteren Zinserhöhungen von Seiten der Notenbank zu rechnen ist, dass das Wachstum stärker ist als erwartet, dass die Inflation nach wie vor nicht besiegt ist. Der Markt schenkt dem keinen Glauben. Also, er spekuliert eigentlich weiter darauf, dass zumindest es keine weiteren Zinserhöhungen gibt. Vielleicht sogar Zinssenkungen stattfinden in diesem Jahr. Wie gesagt, das könnte nicht weiter auseinandergehen. Und du hast es ja eben schon angesprochen, also dieses Jahr wird es wirklich, glaube ich, außergewöhnlich, was den Markt anbelangt und die ganze Konstellation anbelangt. Wir hatten jetzt ein extrem starkes erstes Halbjahr und die Rallye, die ja schon eine ganze Weile geht, die befeuert sich eigentlich immer weiter in den letzten Wochen. Jetzt haben wir ja die letzten Tage mal ein bisschen schwächer, aber nichts der Rede wert eigentlich. Das Sentiment ist, also die Stimmung am Markt ist stark ins Positive jetzt gedreht. Wir hatten ja, glaube ich, lange Zeit eben eine negative Stimmung und rückwirkend betrachtet war das sicherlich auch einer der Hauptgründe dafür, dass der Markt eben nicht weiter gesunken ist, weil die Stimmung einfach so schlecht war und das auch in der Vergangenheit immer eigentlich ein Kontraindikator war und so auch dieses Mal. Also Stimmung ist wirklich ein ganz, ganz wichtiges Element eigentlich am Markt, ein ganz wichtiges Signal in beide Richtungen übrigens. Also das geht natürlich auch in die andere Richtung. So bearish und so negativ die Stimmung jetzt in den letzten Monaten war, so schlagartig hat sie sich jetzt dann ins Positive gedreht. Der Fear and Greed Index ist auf über 80, also wieder im Bereich der extremen Gier angekommen. Wir haben den VIX auf einem absoluten Niedrigstand, Stand jetzt heute 22 Uhr hier am Donnerstag bei 12,77.
Das ist wirklich verrückt.
Das ist für ein absolut historisch historisch niedrig. Sowas gab es noch in keinem einzigen Bärenmarkt. Und selbst in Bullenmärkten hat man so ein Niveau eigentlich selten erlebt. Wir sind jetzt auf dem niedrigsten Niveau seit Anfang 2020, also vor dem Corona-Crash. Und ja, wie gesagt, also sowas gab es historisch betrachtet noch nie. Dementsprechend, wenn man jetzt nur den VIX sich anguckt, kann man eigentlich nicht mehr vom Bärenmarkt sprechen. Wenn man viele Indizes sich anguckt, kann man eigentlich auch nicht mehr vom Bärenmarkt sprechen. DAX auf neuem Allzeithoch, auch die US-Indizes sind auf dem Weg zum Allzeithoch. Und trotzdem, hat man irgendwie, also ich zumindest nach wie vor, einfach ein schlechtes Gefühl. Also ich bin da nach wie vor sehr, sehr eingeschränkt nur auf der Long-Seite aktiv. Ich habe jetzt keine weiteren Short-Positionen mehr aufgebaut. Da habe ich mich ja wirklich im Laufe der letzten Monate hier und da auf jeden Fall ordentlich eine blutige Nase geholt und auch viel Geld verloren. Andere Long-Sachen sind positiv gelaufen, aber mit viel zu geringer Gewichtung rückwirkend betrachtet. Und jetzt sind wir mal gespannt, was jetzt die nächsten Monate so bringen wird. Denn das kommt jetzt einfach sehr stark darauf an, ob es wirklich nochmal eine Rezession gibt. Wenn ja, wie stark die ausfallen wird und mit welchen Begleiterscheinungen die dann kommen wird. Es gibt ja nach wie vor eigentlich einige wichtige Faktoren, die für ein solches Szenario sprechen. Zum Beispiel die tiefinverse Zinskurve, die sich aber nun beginnt zu normalisieren. Das war historisch betrachtet immer ein sehr zuverlässiger Indikator für den Beginn einer Rezession und dann auch für die finale Phase von Bärenmärkten. Mal gucken, ob das dieses Mal so ist oder ob es auch historisch betrachtet anders ist, genauso wie beim VIX, wo man ja auch die historischen Muster jetzt schon deutlich gebrochen hat. Es gibt viele Frühindikatoren, die nach wie vor auf eine abkühlende Wirtschaft hindeuten, zum Beispiel die ganzen Einkaufsmanager-Indizes. Bei der Industrie sind sie schon lange im Rezessionsbereich unter 50, bei den Services sind sie noch knapp über 50, aber sinken auch weiterhin. Man hat die Zinsen auf Rekordniveau bei einer gleichzeitig historisch hohen Verschuldung in allen Bereichen, also bei privaten Haushalten, bei Unternehmen wie auch bei Staaten. Und dementsprechend habe ich einfach nach wie vor Zweifel, wie das jetzt alles in den nächsten Wochen und Monaten ganz ohne jegliche Turbulenzen abgehen soll. Aber wie gesagt, zurzeit ist der Markt in Euphorie und für mich gibt es irgendwie echt, also zumindest bis zum jetzigen Zeitpunkt, mal gucken, was dann halt in den nächsten Monaten passieren wird, aber jetzt gibt es wirklich viele Parallelen zu 2008, wo wir ja im März haben wir ja schon drüber gesprochen, nach der Pleite von SVB, dass das mehr oder weniger der Bear Stearns-Moment war, der auch 2008 genau im März eigentlich stattgefunden hat und dann kam eine gigantische Rallye im S&P 16%, im Nasdaq 25%, das ist echt recht vergleichbar mit der jetzigen Rallye. Bis in den Sommer hinein, bis Juni. Und danach ging es eigentlich erst so richtig los. Mal schauen. Kann sein, dass sich das so ein Stück weit zumindest in anderer Form natürlich, mit anderen Hintergründen und Ausprägungen, aber dass sich das ein Stück weit wiederholt. Oder dass wir jetzt ein ganz anderes Muster sehen und eigentlich schon längst im Bullenmarkt wieder sind, so ein bisschen wie 2020 und es gar kein Zurück mehr gibt, sondern der Markt immer weiter nach oben steigt. Das wird wirklich spannend im nächsten halben Jahr.
Ja, gerade wenn man jetzt so eher kurzfristige Positionen eingegangen ist, dass man sagt, man hat irgendwie mit Tech ein bisschen gewettet und so weiter, dann und hat jetzt sicherlich schön teilweise wahrscheinlich 20 bis, je nachdem, wo man reingegangen ist, 70% auf der Uhr, je nachdem, welchen Einzelwert man da erwischt hat. Das macht auf jeden Fall, würde ich sagen, Sinn, hier mit einem Stop die Gewinne abzusichern, es sei denn, man sagt jetzt, das ist für einen selber irgendwie eine Aktie für die in Anführungsstrichen die Ewigkeit, man hat da einen Horizont von jetzt irgendwie 10, 12 Jahren, dann würde man jetzt sicherlich auch einfach nichts machen und bei Dips dann einfach nachkaufen, aber ja, es gibt ja dann doch Leute, die hier mal schnell 40% nehmen, da 20% mitnehmen, vielleicht auch mal deutlich mehr und das würde ich auch sagen, dass das gerade bei den Tech-Aktien bei einigen irgendwie Zeit gekommen ist, Gewinne zumindest ein bisschen enger mal abzusichern. Und ja, wenn man jetzt bei Indizes auf der Short-Seite aktiv werden will, also das ist ganz vorsichtig sein. Ich würde ohnehin jetzt nicht irgendwie, bevor jetzt klare Short-Signale kommen, wie zum Beispiel, dass irgendwie mal zumindest mal ein gleitender Durchschnitt von 20 auf irgendwie einer Tages-, vielleicht besser noch Wochenschlusskursbasis gebrochen wird. Aber ja, ich habe jetzt mal angefangen, ein bisschen was zu verkaufen, hatte ja wirklich tolle Gewinne gemacht seit unserer Japan-Folge um die Zeit herum, auch davor hatte ich ein bisschen japanische Aktien gekauft, da Mitsubishi, mal damit zwei genannt und da habe ich jetzt mal ein bisschen Gewinne aktiv auch vom Tisch genommen und habe mir dann einfach Kaufkurse ein bisschen tiefer wieder ein paar Kauflimits reingesetzt, weil ja, ich möchte nie ganz rausgehen aus diesen aus diesen ja riesigen multinationalen japanischen Handelskonglomeraten, das habe ich mir vorgenommen. Aber genauso wie eine, ja, zum Beispiel auch Berkshire Hathaway, die Aktie habe ich jetzt auch einfach mal aktiv, ist für mich super gelaufen, die Aktie mal wieder und ein bisschen aktiv die Position etwas verkleinert um ein Fünftel und wird dann wahrscheinlich wieder so um, weiß ich nicht, spätestens 290 wahrscheinlich dann mal wieder ein bisschen was wieder aufstocken. Ja, das ist natürlich so ein bisschen Spielerei. Eigentlich kann man sowas auch bleiben lassen, weil gerade eine Berkshire ist bei mir selber auch so, dass ich sage, die halte ich, die werde ich für immer halten, aber die Position ist bei mir eben so eine relative Größe, dass ich da immer mal wieder irgendwie ein Fünftel, Viertel, wie auch immer rausnehmen kann, um dann tiefer wieder zu kaufen. Das macht aus meiner Sicht dann irgendwie zumindest Spaß und irgendwie auch immer mal wieder Sinn. Und das sind so meine Gedanken dazu. Meine Sparpläne laufen auch weiter, wobei ich jetzt tatsächlich wirklich auch mal ganz, zum Beispiel bei dem Video und E-Sports Gaming ETF von Van Eck, da habe ich jetzt mal den monatlichen Sparplan deutlich reduziert. Und mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber das ist einfach ja irgendwie schon verrückt. Und erinnert mich insofern auch an so eine Phase wie 2008, nach dieser Rallye, die Lasse beschrieben hat mit den 16% und den über 20%, 25% im Nasdaq, als das, ja, insofern wieder Sorglosigkeit herrscht, und dann irgendwie wäre es so typisch, wenn es jetzt irgendwie doch nochmal wieder runterrasseln sollte bis zum Jahresende und dann gesagt hat, ach Mensch, war man doch wieder zu gierig und hätte man doch eigentlich wissen müssen und Fear and Greed war doch so hoch und VIX Volatilität auf einem historischen Tief hätte man noch wissen müssen. Also ich denke, man muss jetzt hier und sollte vielleicht auch gar nicht jetzt hier short gehen an der Stelle, aber zumindest schöne Gewinne, die wirklich hier, glaube ich, auch einige haben, die hier zuhören, zumindest von Aktien, die man nicht so ganz für die Ewigkeit halten will, einfach mal absichern, dass man nicht irgendwie Gefahr läuft, bei 50-60%, die man jetzt im Plus ist, bei bestimmten Einzelwerten dann wieder irgendwie runterzulaufen und noch 10% im Plus zu sein. Das muss irgendwie nicht sein. Da sollte man das lieber irgendwie jetzt 10-12% unter dem aktuellen Niveau absichern und falls es dann weiter runterrauscht, dann kann man einfach nachkaufen. Ist zumindest meine Meinung.
Ja, ich teile die Meinung und genauso wie es jetzt sehr beeindruckend war, wie eben lange Zeit der Markt gegen die Mehrheitsmeinung, nämlich die bearische Meinung, gestiegen ist, so kann es jetzt natürlich auch umgekehrt laufen. Ne? Also es ist immer wieder faszinierend, wie gesagt, wie es so Kontraindikatoren gibt, wie die Stimmung erst zu negativ ist und dann steigen die Kurse, wie die Stimmung wie jetzt auch wahrscheinlich zu euphorisch ist und es dann in die andere Richtung gehen kann. Und sowas braucht es auch. Also wenn jeder erwartet, dass der Markt in eine Richtung geht, dann kann es eigentlich nicht in diese Richtung gehen, sonst wäre der Markt ja schon in der Richtung. Also von daher ist es eigentlich wirklich immer ein guter Indikator und deswegen würde es mich jetzt nicht wundern, dass jetzt vielleicht irgendwann mal wieder die Gegenrichtung eingenommen wird. Mal schauen. Ich bin gespannt. Ich erinnere mich auch echt gerne immer wieder an diesen Film The Big Short. Zurück, da gibt es ja dann auch so eine Mitte oder vielleicht im zweiten Drittel dann diese Szenen, wo Michael Burry und auch die anderen eigentlich schon am Aufgeben sind und auch ihre Short-Position teilweise eindecken müssen, weil der Markt einfach immer wieder weiter nach oben läuft und obwohl sie halt diese ganzen Daten vom Häusermarkt haben und denken, das kann alles nicht wahr sein. So. Und genau in dieser Phase, also fühle ich mich persönlich jetzt zumindest, wie gesagt, wir werden ja am Ende sehen, wie es ausgeht, das kann ja keiner in der Zukunft sagen, das werden wir dann in ein paar Monaten, vielleicht auch erst in einem Jahr oder so sehen, je nachdem, kann auch länger ruhig bleiben. Oder auch einfach gar nichts passieren. Aber wie gesagt, so ein bisschen irgendwie fühle ich mich an genau diese Szene erinnert, wie alle aufgeben. Alle Bären sind jetzt mehr oder weniger langsam aus dem Markt gepresst, haben ihre Verluste eingedeckt, haben aufgegeben. Und wenn es keiner mehr erwartet, dann ist der Zeitpunkt reif, dass es kommt eigentlich. Und mal schauen, das werden wir dann sehen. Bei Intel ist eine schöne Überleitung. Bei Intel hat ja auch niemand mehr damit gerechnet, dass es überhaupt mal irgendwann wieder nach oben geht.
Jonas. Mit Abstand die meistgehasste Halbleiteraktie aktuell, ne?
Der Welt. nicht nur aktuell, sondern ja eigentlich seit Jahren. Also ich glaube, die Intel-Aktionäre, die verfluchen dieses Unternehmen und diese Aktie wahrscheinlich schon seit geraumer Zeit. Naja, und jetzt bin ich mal gespannt. Es sieht so aus, also der Chart sieht wirklich sehr interessant aus. Sieht nach einem kleinen Doppelboden da im Bereich von $24-25 aus. Da hat die Aktie sich jetzt lange Zeit, fast ein halbes Jahr lang bemüht und ist jetzt seit so 3, 4, 5 Wochen, seit Mai eigentlich doch stark am Ansteigen. Und da bin ich mal wirklich gespannt, ob das jetzt wirklich der Boden ist, der lang erwartete, oder ob es dann doch mal irgendwann nochmal weiter eine Etage tiefer geht. Aber es gab auch diese Woche sehr interessante News zu Intel. Ich habe ja bereits, welcher Jahresausblick war das denn überhaupt? 2022, Jonas, ne? Wo ich mich ja so massiv verschätzt habe mit Intel und die große Turnaround-Story skizziert habe. Mal gucken, ob diese Turnaround-Story kommt. Ich habe ja immer gesagt, diese Story wird wahrscheinlich kommen. Die Frage ist einfach nur, wann.
Du hast auch damals gesagt, dass das wahrscheinlich ein Marathon wird. Aber dass dieser Marathon jetzt wirklich eigentlich fast in die Verlängerung geht, das wird nicht erwartet. Aber du hast schon immer gesagt, dass das ein Marathon vermutlich sein wird. Aber dass es dann nochmal so stark runtergeht, habe ich auch nicht gedacht. Ich bin dann auch reingegangen bei Intel und bin bei Intel, glaube ich, auf einem aktuellen Niveau immer noch irgendwie 17% im Minus oder so. Vielleicht nach dem jüngsten Anstieg, vielleicht sind es jetzt 14% Minus, aber es sieht immer nicht wirklich gut aus. Aber ich habe jetzt auch Hoffnung und bin gespannt, was du jetzt zu sagen hast.
Ja, denn es gab jetzt mehrere News. Also einerseits seit Wochen und Monaten kommt ja eine Nachricht nach der anderen, wie und wo und vor allen Dingen in welchem Umfang Intel weltweit investiert. Gigantische Summen sind da im Raum, beziehungsweise werden ja auch schon aktiv investiert in zwei verschiedene Halbleiterfabriken in den USA, die stark subventioniert werden. Dann wurde jetzt verkündet, dass 25 Milliarden in Israel investiert werden. Das ist die größte ausländische Investition in Israel aller Zeiten, die mir jemals gemacht wurde. Im Süden von Israel soll auch eine große Chipfabrik gebaut werden. In Magdeburg soll Intel ja eine große Fabrik bauen. Hier wird gerade über höhere Subventionen verhandelt. Ursprünglich waren 6,8 Milliarden Euro geplant. Jetzt hat Intel Druck ausgeübt und hat damit gedroht, das woanders anzusiedeln. Und die Bundesregierung scheint einzuknicken und wird dann wahrscheinlich 9,9 Milliarden Euro zuschießen. Also nochmal fast die Hälfte nochmal obendrauf von den ursprünglichen 6,8 Milliarden. Dann gibt es noch eine neue Fabrik für Mikroprozessoren in Wroclaw, in deiner alten Wirkungsstätte, also dem alten Breslau, Jonas, in Polen. Auch hier wird für 4,2 Milliarden Euro investiert in die Produktionsanlagen, auch da wiederum subventioniert von der polnischen Regierung und auch von der EU. Das heißt also, Intel kann gerade, profitiert, glaube ich, also wahrscheinlich, wie gesagt, kurzfristig nicht, weil man natürlich durch diese gigantischen Investitionen natürlich auch einerseits die Dividende streichen oder zumindest deutlich kürzen muss und auch der Free Cashflow natürlich unter Druck gerät, aber ich bin und bleibe auch der Ansicht, dass wir in einigen Jahren sehen werden, dass Intel natürlich stark davon profitiert, von diesen Investitionen und auch davon, dass diese ganze Halbleiterproduktion sich rausverlagert aus Asien, vor allen Dingen aus Taiwan und aus China und sich wieder diversifiziert, breiter aufgestellt werden, die Lieferketten in den USA, in Europa, in anderen Teilen der Welt. Und Intel dürfte ein recht großer Profiteur davon sein, von dieser Entwicklung, zumal diese gigantischen Investitionen, die jetzt getätigt werden, eben zu einem großen, großen Teil eben auch staatlich gefördert und subventioniert werden. Also der Steuerzahler, die Steuerzahlerinnen, die werden da weltweit zur Kasse gebeten. Die Regierungen müssen das machen, um halt unabhängiger zu werden und ihre eigenen Lieferketten zu schützen und sind mehr oder weniger gezwungen, diese Investitionen, von denen dann am Ende in vielen Jahren wahrscheinlich die Intel-Aktionäre profitieren werden, das eben zu unterstützen finanziell.
Ja, an der Stelle.
Wie gesagt, ich bin weiterhin der Ansicht, dass es.
An der Stelle würde ich gerne nochmal einen Podcast empfehlen. Und zwar ist das Weltzeit vom Deutschlandfunk Kultur. Und in Weltzeit gab es jetzt Mitte Juni so drei Folgen zur Halbleiterindustrie, zur globalen. Und die kann ich sehr empfehlen. Also die erste Folge wurde am 12. Juni rausgebracht, dann am 13. und am 14. Also diese Trio-Folge beginnt mit USA und Taiwan. Ich starte starke Halbleiter-Connection, dann Europas Chips, mehr als ein technologischer Traum. Sehr interessant. Also da haben die eine tolle Expertin eingeladen, die das auch nochmal richtig schön konkret benennt, wie eigentlich die globale Halbleiterindustrie aufgeteilt ist und vor allem damit Schwerpunkt auf Europa und da auch viele Unternehmen, europäische Unternehmen, unter anderem auch deutsche, nennt und ganz klar auch nochmal sagt, dass der Europa dann irgendwie gar nicht so schlecht dasteht, weil man eben in diesem Zuliefererbereich, was Chemie, was Wafer und so weiter angeht und auch Zulieferunternehmen, die dann zum Beispiel Chip-Maschinenhersteller wie ASML befähigen, diese krassen Maschinen zu bauen, auch zu unterstützen, dass Europa da irgendwie gar nicht so verkehrt aufgestellt ist und dann eben mit den richtigen Schrauben irgendwie dann doch eigentlich vorne mitspielen könnte und ja, und dass man eben einfach nicht vergessen sollte, dass zum Beispiel in diesem Automotive-Bereich eben nicht diese ultra kleinen Mini-Nanometer, also Chips sind alle im Nanometer-Bereich, aber man braucht da im Automotive-Bereich keine, die da irgendwie bei 10 Nanometer liegen oder so. Da reichen wohl aktuell oft auch die 15, 16 aus und da ist Infineon zum Beispiel ein wichtiger Player. Und dann ist dann die eine Folge 14. Juni, die ja da heißt Außenseiter China, noch hinten im Rennen um Halbleiter. Die drei Folgen fand ich sehr gut und wer da sich da ein bisschen fortbilden möchte in diesem Halbleiterbereich, dem sei das ans Herz gelegt.
Vielleicht hausen wir den Link hier mal in unser Sheet, dann ja, kann ich das nämlich in die Shownotes packen und verlinken. Das würde mich nämlich dann auch mal interessieren. Ich schließe mit einer anderen Nachricht von Intel, die diese Woche rauskam, nämlich dass höchstwahrscheinlich, das ist noch Spekulation, noch nicht so offiziell, aber es deutet sich bereits an, dass Intel aufgespalten werden soll, nämlich in das Foundry-Geschäft, also in die Produktion von Halbleitern und in das Design-Geschäft. Das deutet sich deshalb an, weil Intel angekündigt hat, dass diese beiden Bereiche im Unternehmen jetzt unterschiedliche oder also eine separate Buchhaltung bekommen und auch separate Ergebnisse präsentieren werden. Und das ist letztendlich oftmals die Vorbereitung letztendlich auf eine Aufspaltung des Unternehmens. Und das würde sicherlich strategisch auch sehr viel Sinn ergeben bei Intel. Also einerseits ist natürlich so eine Aufspaltung auch für die Aktionäre in der Regel immer sehr positiv, weil die einzelnen Bausteine mehr wert sind als die Summe aller Teile im Konzernverbund. Das ist also auch eigentlich bullisch für die Aktie mittelfristig, aber davon mal abgesehen von dieser ganzen Finanzbörsenmathematik, ist es auch wirklich, glaube ich, strategisch sinnvoll für Intel, diese Aufspaltung vorzunehmen, weil sie auch viele andere wichtige Wettbewerber ja schon vor Jahren vorgenommen haben, allen voran zum Beispiel AMD. AMD war ja auch letztendlich ein Unternehmen, was Foundry-Geschäft, also Herstellung und Design in einem Haus vereint hat, hat dann Ende der 2010er Jahre, ich glaube 2008, werden auch mal eine Folge zu gemacht. Müsst ihr mal schauen, ob ihr die noch findet. Ich hab sie jetzt leider nicht im Kopf. Haben wir eine Folge zu AMD gemacht. Und dort wurde das Foundry-Geschäft, das Herstellungsprozess, das Herstellungsgeschäft von Halbleitern abgespalten. Global Foundry hieß das Unternehmen oder heißt es nach wie vor, ist auch ein ganz wichtiger Player in der Herstellung. Neben TSMC, also Taiwan Semiconductor und Samsung und eben Intel. Und Intel will das eben auch machen und zwar deswegen, weil natürlich auch viele Unternehmen, viele Kundenunternehmen, die jetzt bei Intel ihre Chips produzieren lassen wollen, das natürlich jetzt eher zögerlich machen beziehungsweise sogar Geschäft abziehen, wie zum Beispiel Apple, weil sie natürlich befürchten müssen, dass wenn sie da ihre ganzen Designs, ihre eigenen Chips-Designs an Intel geben, um die da produzieren zu lassen, dass Intel sich das natürlich alles ganz gut genau anguckt und dann eigene Chips produziert und designt nach den Vorbildern dieser Kundenchips. Und um das letztendlich, ich glaube auch ganz klar und transparent für potenzielle Kunden trennen zu können und sicherlich auch, um einfach andere Synergien noch zu schaffen, treibt man eben das Designgeschäft vom Foundry-Geschäft, also vom Herstellungsgeschäft von der Produktion. Das ist, wie gesagt, noch nicht offiziell verkündet. Das wird aber von vielen Analysten vermutet, dass diese separate Buchhaltung eine Vorbereitung auf diesen Schritt ist. Und dementsprechend auch das meines Erachtens ein weiteres Zeichen oder ein weiteres gutes Zeichen eigentlich für die Aktie. Ein anderer wichtiger Punkt ist ja auch das Mobileye, also die Mobileye-Sparte, diese Sensorik und auch das sind ja auch so LIDAR-Systeme und so weiter, für autonomes Fahren extrem wichtig. Ein israelisches Startup, was vor Jahren schon von Intel übernommen wurde, was ja dieses Jahr, ich weiß gar nicht, sind die jetzt am Ende an die Börse gegangen? Auf jeden Fall sollte ein Riesenbörsengang werden. Letztes Jahr schon, hat nicht geklappt. Und ich müsste jetzt mal recherchieren, ob sie mittlerweile an der Börse sind. Ich glaube nicht. Aber auf jeden Fall, das ist auch noch ein Ass im Ärmel von Intel. Also von daher, meines Erachtens Intel eine spannende, wenn auch sehr, sehr langfristig orientierte Turnaround-Wette. Ich denke mal, kurzfristig könnte es durchaus nochmal in den Bereich von 40, 41 Dollar gehen. Da ist die untere Kante der jahrelangen Handelsspanne und da wird es wahrscheinlich auch erstmal so schnell nicht weitergehen. Also bis dahin ist sicherlich noch ein bisschen Luft nach oben und dann wird die Aktie wahrscheinlich erstmal wieder so ein bisschen rumdümpeln da nirgendwo. Und man kann, wenn man denn möchte und es interessant findet, vielleicht mal hier und da auch auf dem aktuellen Niveau meines Erachtens einen Fuß in die Tür stellen und dann einfach mal abwarten, was passiert. Das soll es zu Intel gewesen sein, Jonas. Und jetzt hören wir erstmal ein kleines Ständchen von dir, oder? Denn wir kommen zu K&S und da haben wir ja bei Discord Spaßeshalber hatte ich ja da geschrieben, ich warte auf einen Einstieg. Du hast ja die Aktie schon sehr, sehr lange, bist großer Fan von KHS. Ich war immer, zumindest in den letzten Wochen und Monaten, ein bisschen skeptisch, weil die Prognosen da immer schlechter wurden und KHS ja ein Paradebeispiel für ein zyklisches Unternehmen ist und habe mich da dann weit aus dem Fenster gelehnt, indem ich gesagt habe, bei 14,50 Euro steige ich ein. Wurde immer knapp verfehlt, aber letzte Woche war es dann endlich soweit. Mein Preisalarm hat geklingelt und jetzt klingelt es hier im Podcast.
Ja, das muss ich, ja genau, das muss ich erstmal, jetzt singe ich erstmal, weil das stimmt.
Ich weiß gar nicht, was singst du denn überhaupt? Das habe ich schon wieder vergessen.
Ich singe jetzt nicht den ganzen Song, aber ich hatte ja geschrieben, ich singe die erste Strophe und den Refrain. Allerdings ist mir aufgefallen, dass der Song eigentlich gar nicht so richtig einen Refrain hat und deswegen singe ich jetzt einfach zwei Strophen. Und
okay.
Von Rolf Zukowski, ne? Das wünsche ich dir. Weil ich habe dir ja diesen günstigen Einstieg gewünscht. Wenn man auf den Chart schaut, dann sieht man auch, dass die Aktie jetzt wieder schön wieder hochgebounced ist. Ich weiß auch nicht, wie du das gemacht hast, dass es da nochmal runterging. Aber gleich nochmal.
Eine massive Verkaufsorder platziert, um den Kurs so richtig unter Druck zu setzen und dann habe ich zugeschlagen. Wie die Großen das machen, die großen Fische, Jonas, weißt du?
Die ganz großen Fische.
Zu denen gehöre ich jetzt auch. Ja.
Ja, ich habe mein gesamtes Depot
aufgelöst und alles in eine Short-Wette auf KHS platziert.
Selbst wenn KHS jetzt nur diese jetzt neu produzierten, vermeintlich wenigen 800 Millionen Euro Gewinn macht, wäre das immer noch irgendwie ein KGV von knapp über 6 auf dem aktuellen Niveau. Also.
Na, ich glaube 2 sogar, ne? Das ist unfassbar. Aber dann sind die Angaben von OnVista immer wieder falsch, wie eigentlich immer. Aber man muss dazu sagen, also die Prognosesenkung war ja immerhin ein Drittel, um ein Drittel wurde die Prognose für dieses Jahr gesenkt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also das war natürlich schon gar nicht so wenig, aber gut, die Aktie hat auch im Vorfeld schon ganz schön viel eingepreist, ganz schön viel abgegeben. Und man hat ja auch an der Reaktion gesehen, es ging nochmal einmal richtig kräftig runter. So ein richtiger Washout, das ist eigentlich oft auch ein ganz gutes Signal, wenn es dann auch Intraday direkt wieder hochgeht. Das war an dem Tag nämlich auch der Fall. Also ich wurde da wunderbar mit meiner Limit-Kauforder zu 14,50 bedient und die Aktie hat schon über 15 oder so an demselben Tag noch geschlossen. Also das ist eigentlich zumeist ein ganz gutes Zeichen, dass zumindest erstmal temporär für die nächsten Wochen und Monate da vielleicht ein kleiner Boden drin sein könnte. Mal schauen, ich bin gespannt. Bisher ist es zumindest ganz gut gelaufen.
Ja, wobei ich mich jetzt hier auch verrechnet habe. Ich meine, die Aktie, ne, ist mit ungefähr 3 Milliarden bewertet, dann 800 Millionen Euro Gewinn. Also es wäre nicht mal ein KGV von 4. Also sorry. Ja. Weiß ich jetzt auch nicht. Aber kann man sich aufregen, wie man will. Ich freue mich, dass du einen Einstieg geschafft hast. Also meines Erachtens KHS. Ich bin weiter happy mit der Aktie. Ich halte die auch weiter. Also meines Erachtens günstig bewertet. Aber du hast schon
genauso
recht.
Genauso viele Minus wie bei Intel.
Nee, bei KHS bin ich nicht im Minus. Also die Aktie habe ich wirklich sehr lange. Bist du
ganz früh eingestiegen? Sehr gut. Deine Treue wird sich auszahlen, Jonas.
Ja, vielleicht auch bei Intel. Aber ich habe nochmal geguckt, bei Intel bin ich nicht nur 14, nicht nur 17, sondern sage und schreibe 22% im Minus aktuell. Das sieht gar nicht gut aus. Ganz offensichtlich habe ich mir die Aktie länger nicht mehr angeguckt. Ist auch relativ weit unten in der Gewichtung, aber liegt natürlich auch daran, dass sie gut ein Fünftel an Wert verloren hat. So, und jetzt Rolf Zukowski, beziehungsweise Jonas Schier, Rolf Zukowski, jetzt singe ich für dich, weil ich mich auch sehr gefreut habe, dass mein Wunsch für dich in Erfüllung gegangen ist. Also, ich wünsche dir Schuhe, die nicht drücken, welchen Weg du auch gehst, dass du furchtlos und aufrecht jede Prüfung bestehst, Bärenmarkt. Wenn du Schutz suchst im Dunkeln, eine offene Tür, bis es hell wird am Morgen. Ja, das wünsch ich dir, KHS bei 14.50 Uhr. Ich wünsche dir Engel, die wachen, wo immer du ruhst, Freunde, die mit dir lachen, so wie du's gerne tust. Wünsch dir Nächte, die lang sind und die Gäste dafür. Auch mal einfach nur so Prost. Ja, Lasse, das wünsch ich dir.
Ja. Bravo.
14.50 Uhr, KHS, schön, Lasse.
Das war schöner als der Einstieg bei 14.50 Euro bei KHS, war dein Ständchen hier. Das war ein doppelter Gewinn. Und jetzt wünsche ich uns beiden, weil wir sind ja jetzt beide investiert.
Eine Gesangsstunde für mich,
wirklich, ne? Das ist nur noch eine Richtung. Nee, das fand ich alles sehr, 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 sehr gut. Ich bin auch großer Rolf Zukowski-Fan. Ich mag auch die ganzen Weihnachtslieder immer von dem ganz gern. Das Lied kann ich noch nicht. Also von daher habe ich sogar noch was dazugelernt. Umso besser. Also dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Wir können eigentlich direkt zum nächsten Abstauberlimit der Woche gehen, obwohl sich das natürlich immer erst später herausstellen wird, ob es ein Abstauberlimit war oder ob es nur ins fallende Messer gegriffen war. Aber willkommen zu Steiko, Jonas. Und jetzt auch bei Steiko bin ich jetzt endlich dabei. Es sind nach Jahren des Versuchens, da mal einen Fuß in die Tür zu bekommen. Ich hatte mir bei 35 Euro einen Preis Alarm gesetzt und bin heute zu 34,25 reingekommen. Und ja, für den Moment sieht es erstmal so aus, als ob ich ins fallende Messer gegriffen hatte, denn die Aktien notieren heute Abend.
Endlich ins fallende Messer von Udo Schrameck gegriffen.
Ja, genau. Jetzt, na gut, was soll's. Aber ich habe auch direkt geschrieben, ich habe es ja auch direkt ins Musterdepot gekauft, nicht nur mein privates Depot bei Discord, habe ich geschrieben, man muss schon damit rechnen, dass es noch ein bisschen weiter runtergeht. Ich bin jetzt mit einer kleinen Tranche dabei, falls da demnächst wieder die Aufwärtsreise losgeht. Und bei 25 Euro werde ich dann nochmal zuschlagen und da dann richtig einsteigen bei Steiko. Aber genau. Du bist auch schon länger an Bord. Wie geht's mit dir mit der Aktie? Was gibt's Neues?
Ich habe tatsächlich ein bisschen was losgetreten bei 47 Euro.
Das war gut im Nachhinein.
Und bin jetzt am Überlegen, ob ich nochmal wieder einsteige. Ja, also es kamen ja jetzt immer wieder Verkaufsgerüchte auf. Udo Schrameck, der Gründer und CEO, also Großaktionär, Gründer und CEO von Steiko, gut 70 Jahre, jung, alt, wie auch immer. Und der, ja, ist relativ offensichtlich oder offen bekannt, dass da über einen Verkauf nachdenkt und gibt diverse mögliche Unternehmen, die interessiert sein könnten. Vielleicht sei einmal die Ziegler-Gruppe genannt, die ist jetzt zwar nicht auf dem Niveau, mit dem sich Verbio gegenüber chinesischem Fake-Biodiesel irgendwie erwehren muss, aber Ziegler-Gruppe verkauft auch zu, ja, in Anführungsstrichen, Dumpingpreisen, vergleichbare Produkte, Holzfaserdämmstoffe wie Steiko auch, das belastet Steiko, es belastet die Margen. Dann ist ein anderes Unternehmen, was durchaus auch Interesse haben könnte, sich Steiko einzuverleiben, zumindest eine Mehrheitsbeteiligung an Steiko zu gewinnen, über den Anteil von Udo Schrameck, das Kinspan, die Anglosachsen. Und sich auch mal angucken, das Unternehmen Kinspan. Ja, wurde halt viel geunkt in dem Bereich. Ich habe so trotzdem mal irgendwie was vom Tisch genommen bei Steiko. Grundsätzlich halte ich die Produktpalette weiter für gut und das könnte auch interessant werden, wenn dann übernommen wird. Aber jetzt dieser erneute Gewinnwarnung hat natürlich erstmal einen krassen Dämpfer gegeben. Vielleicht nutzen das jetzt die Leute, die das übernehmen wollen, um jetzt noch was dazu zu kaufen. Es wird auch diskutiert, ob sich vielleicht dann die übernehmende Partei dann einfach mit dem Mehrheitsanteil von Udo Schrameck vielleicht zufrieden gibt und gar kein Angebot, gar kein Übernahmeangebot für die ausgebliebenen Aktien im Streubesitz von so Leuten wie Lasse und mir irgendwie gibt. Das könnte auch eine Option sein. Nichts Näheres weiß man. Gibt auf YouTube auf jeden Fall einen oder anderen Kanal, der da Steiko noch deutlich enger verfolgt als wir. Einfach mal eingeben, Steiko, Übernahmegerüchte und so weiter, wird man schnell auf die einschlägigen Kanäle kommen. Das sei mal an der Stelle empfohlen, vielleicht für die Steiko-Aktie gerade auch halten oder kurz davor sind, einzusteigen.
Ganz genau, ja. Ich bin auch gespannt, wie das mit der Übernahme läuft. Ich hoffe ja natürlich, dass die Aktie zumindest börsennotiert bleibt. Für die kleinen Aktionäre wie uns wäre das natürlich ganz löblich. In der Regel passiert das natürlich nicht, sondern die großen kaufen das dann von der Börse weg und verleiben sich das ein und gehen natürlich dann auch langfristig dann mit den großen Gewinnen nach Hause. Wäre schade, wenn es so läuft, mal gucken, aber zumindest hätte man jetzt die Chance, wenn es zu einer Übernahme kommt oder auch zu einem, einem Delisting, dann, dass es zumindest zu einem höheren Kurs stattfindet, als es aktuell der Fall ist. Aber natürlich, klar, für Leute, die jetzt hoch eingestiegen sind, da irgendwo bei den alten Rekordkursen über 100 Euro oder so, für die könnte es natürlich eng werden, weil so ein Verkaufspreis wird da ganz sicherlich nicht erzielt jetzt in absehbarer Zeit. Also von daher, das wäre natürlich dann bitter. Mal gucken, wie das ausgeht. Und ansonsten, ja, langfristig ist das Thema Bauen, ein nachhaltiges Bauen, natürlich ein Riesenthema. Und ich glaube auch, dass Steig oder extrem gut positioniert ist und von den, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten von diesen gigantischen Sanierungen, auch vor allen Dingen des Altbaubestandes, profitieren wird, was ja auch gesetzlich vorgeschrieben ist in Sachen Dämmung und so weiter. Also ich glaube, langfristig ist das Unternehmen und der Markt insgesamt einfach super, super interessant. Deswegen bin ich da jetzt auch eingestiegen und würde gerne die Position auch ausbauen. Aber klar, diese Übernahme, diese unklare Übernahmesituation ist natürlich einerseits Chance und gleichzeitig aber auch Risiko, dass das Unternehmen dann einfach von der Börse genommen wird, ne? Ja, gut.
Ja, genau. Aber man kann sich natürlich dann zum Beispiel mal Kingspan angucken. Die Ziegler-Gruppe, die ich da genannt hatte, diese Ziegler-Gruppe, das ist jetzt nicht Eckert-Ziegler, die ist nicht börsennotiert. Die machen auch diverse andere Sachen, auch Hotels und so weiter. Liefern dann gleich die Dämmstoffe für ihre eigenen Hotels. Auch gar nicht so schlecht. Ja, also so ganz integriert aufgestellt wie Hyundai sind die natürlich nicht. Aber wie gesagt, die sind auch nicht börsennotiert. Aber Kingspan, wie der King und dann Spahn, die Spahnplatte. die kann man sich mal angucken. WKN 90560.
Hau die auch in die Shownotes, Jonas. Hau die hier in die Links. Und dann,
auch in die Shownotes.
Die Leute sollen was zu lesen haben da.
Oh, das sind die Shownotes.
Ja, ich würde sagen, das war zu Steiko. Und jetzt kommen wir zum Zock der Woche.
Liebe Spekulanten und Spekulantinnen, es ist wieder soweit. Hier kommt der Promille und Prozente Zock der Woche.
Und Jonas, du gehst mal eine Aktie long und vor allem eine altbekannte Aktie, Aextron. Wo sind die denn mittlerweile? Die hatten wir ja dieses Jahr sogar im Depot, da war der Einstieg ganz formidabel gelungen. Da waren wir 20% zwischenzeitlich im Plus. Und dann wurden wir wieder auf Einstand ausgestoppt, im April, glaube ich, weil die Aktie dann doch nochmal tiefer zurückgelaufen ist als gedacht. Also über 30, oder was?
Kurz vor Allzeithoch sind sie jetzt. Also kurz vor Allzeithoch, ne? Also Allzeithoch war ja bei, glaube ich, so 30,50
Euro. Ja, 32, glaube ich.
Also 60.
Da ist sie ja schon dreimal abgeprallt. Und mal gucken, wenn sie da jetzt rüberkommt, das wäre natürlich dann wirklich sehr bullisch.
Ja.
Ich habe die Aktie jetzt seit April, glaube ich, seit ich da ausgestoppt wurde auf Einstand, nicht mehr unter die Lupe genommen. Ja, aus welchen Gründen gehst du da jetzt long? Du willst den Ausbruch handeln, ja?
Ich will jetzt mit dem Zockkauf den Ausbruch vorwegnehmen, darauf spekuliere ich und deswegen gehe ich Aextron long, also Chip-Zuliefererwert, hat mich also ganz klar beeinflussen lassen von der Expertin Julia Hess da unter anderem wurde interviewt in dem Podcast, den ich ja genannt habe, die Folge verlinken wir auch, hört euch auch gerne die beiden anderen Folgen darum herum an, wie gesagt, und nordrhein-westfälisches Unternehmen und ist da einfach in der Zulieferindustrie, im Halbleiter, im Chip-Bereich aktiv. Und ja, ich glaube, das Ganze wird noch eine Weile anhalten, so wie du auch sagst, wie Michael Burry sich gefühlt hat. Also am besten kaufst du dir gleich ein Schlagzeug, um da ein bisschen drauf rumzutrommeln.
Ja, also ein Schlagzeug kann ich echt auch ganz gut gebrauchen, ja. Manchmal, an manchen Tagen.
Genau. Das wird, glaube ich, noch eine Weile andauern. Also Aextron, wie gesagt, ich zock darauf, nochmal schön 10-15% Ausbruch mitnehmen. Das würde mir gefallen. Aber ich treibe es nicht ganz so bunt. Ich habe noch überlegt, ob ich eine Call-Option drauf kaufe. Aber nein, das ist relativ konservativ in dem Fall, wenn man sich sonst so mein Zock der Woche Depot anguckt. Letzte Woche, weil wir es gar nicht im Podcast hatten, ist ja ausgefallen, ich hatte es ja in Discord gepostet, bin ich im Zock der Woche Brent Crude Oil Short gegangen, relativ hoch gehebelt. Und wer das dann einen Handelstag später gemacht hätte, kann sich jetzt auf fast 50% plus, wer das eineinhalb Handelstage später gemacht hätte, könnte sich jetzt nach Ende des heutigen Handelstages auf fast 50% plus freuen. Ich kann mich dementsprechend nur über 15% plus freuen, weil hätte ich einen Tag später das gekauft, wäre es noch ein bisschen besser gewesen. Ich hoffe, es haben eineinhalb Tage später ein paar Leute mitgemacht, den Zock, das wäre natürlich genial. Aber ich bin Öl short gegangen letzte Woche, Position, wie gesagt, bei mir knapp 15% im Plus. Und gucken wir mal, was jetzt mit der Aextron-Aktie passiert.
Ja, Jonas, super. Dein Zock der Woche. Ich kann auch noch mal kurz meinen Zock der Woche aus der letzten Woche nachliefern. Ich bin noch mal den Nasdaq short gegangen, allerdings mit einem sehr engen Stop-Loss. Also ich habe jetzt zwei Put-Short-Positionen auf den Nasdaq. Beide werden ausgestoppt, wenn ich wenn der Nasdaq jetzt wieder über 15.100 Punkte schließen sollte. Letzte Woche hat er einen Tag lang über 15.100 Punkte geschlossen, ist dann wieder abgetaucht. Und ja, heute ist er wieder hochgelaufen, mal gucken, knapp unter 15.100 hat er geschlossen. Also wenn das morgen höher laufen sollte, dann werde ich da die Position schließen und das ganze Thema beenden. Ansonsten TUI und Pinduoduo, das waren ja auch einfach Aktien-Long-Positionen, die ziemlich lange gebraucht haben, um jetzt mal loszulegen. Jetzt gingen sie eigentlich ganz gut los. Da habe ich jetzt zumindest den Stopp auf Einstand gesetzt, da kann nichts mehr passieren. Und dann ist aber auch leider eine Zockposition auf den VIX. Ja, ohne große Überraschung jetzt im K.O. gelandet, denn wie ich ja vorhin schon angedeutet habe oder erzählt habe, ist der VIX einfach ins Bodenlose gerutscht. Sowas gab es noch nie. Dementsprechend ist mein Zock da auf den Long-Trade im VIX auch nicht aufgegangen. Ja, und diese Woche möchte ich, ich wollte eigentlich HelloFresh Long gehen, oder ich bin sogar HelloFresh schon Long. Das ist auch sehr gut angelaufen heute. Hat eine ganze Weile gedauert, irgendwie 2 Wochen, glaube ich, aber jetzt heute kam da plötzlich 15% Kursplus. Das kann ich jetzt aber nicht mehr als Zock der Woche sagen. Dafür ist es jetzt dann zu spät. Also da bin ich zwar in der Aktie investiert jetzt, aber das macht jetzt für den Zock der Woche keinen Sinn mehr. Dann würde ich, ich würde eigentlich gerne das britische Pfund shorten. Oder Broadcom. Ich entscheide mich dafür, Broadcom short zu gehen. Broadcom, ein US-Unternehmen, was auch vom jüngsten KI-Hype extrem profitiert hat. Die Aktie ist senkrecht durch die Decke gegangen. Eine formidable Fahnenstange wurde dann ausgebildet und das entbehrt meines Erachtens jeglicher Grundlage, also fundamental betrachtet jeglicher Grundlage. Dementsprechend traue ich mich jetzt was und werde Broadcom shorten und euch den Schein dann bei Discord teilen. Mal schauen, was bei rauskommt. Vielleicht werde ich da auch schnell ausgestoppt, wie es jetzt ja auch im Nasdaq droht. Tja, dann hoffe ich auf meine übrigen Long-Positionen. Ich habe ja einige Long-Positionen hier beim Zock der Woche Depot. Von daher, die laufen jetzt anscheinend etwas besser als die Short-Positionen. Das soll es von meiner Seite gewesen sein. Jonas, Mensch, knappe Stunde, wie immer eigentlich unser Standard-Zeitrahmen.
Ja,
in der aber Tat. Aber da war ja auch wirklich viel dabei.
Ich gehe jetzt einfach ins Bett.
Ja, ich gehe jetzt auch ins Bett. Ich sitze hier auch und schwitze einfach, obwohl ich einfach mich nicht bewege. Und man schwitzt einfach so vor sich hin. Draußen kommen jetzt, zucken schon die Blitze über den Himmel. Der Sturm klopft langsam ans Fenster hier und die ersten Regentropfen. Ich bin gespannt, was die Nacht bringt.
Du hast ja schon lange nicht mehr die Wetterunke gegeben und den Orkan, den hast du ja auch nicht. Du hast ja irgendwann mal so ein Jahrhundert-Blizzard.
Ja, der kam leider auch nicht.
Zum Glück kam der nicht, aber was ist da
auf jetzt? Auf den war die heute noch, Jonas, auf den war die heute noch.
Ist das da auf Twitter, dass du da so einigen Meteo-Gurus folgst, oder was? Wie machst du das?
Nein, also das steht auch selbst in der Bild-Zeitung, dass jetzt hier irgendwie Tornado in Deutschland herrscht und so. Das ist ja das Schizophren in der Bild-Zeitung. Die Bild-Zeitung hetzt seit Monaten hier gegen Habeck und gegen ein Heizungsgesetz und gegen Wärmepumpen und so weiter und so fort. Leugnet den Klimawandel auf allen Ecken und Ebenen. Und gleichzeitig wundert man sich jetzt aber, schreibt man jetzt natürlich darüber, über den Jahrhundert-Tornado und beides alles, Deutschland geht unter und wird weggespült und keine Ahnung was. Also das ist extrem schizophren, was Springer da wieder betreibt. Aber so ist unsere Gesellschaft ja insgesamt.
Haten, weiß ich jetzt nicht. Aber also es kommt auf jeden Fall.
Guck dir die Leute doch an. Also 20% AfD und die Leute, keine Ahnung, die Grünen werden ins Bodenlose geschrien, bloß weil sie eine vernunftgeleitete Politik betreiben. Also was aktuell in den letzten Wochen und Monaten hier passiert ist in Deutschland, das ist nun wirklich, ja, da brauchen wir auch gar nicht mehr lange zu diskutieren, einfach nur extrem frustrierend. Was hier in Berlin passiert, in deiner Abwesenheit, Jonas, das kriegst du ja wahrscheinlich alles in der Ferne nicht mit, ne? Was die CDU hier betreibt. Kompletter Stopp der Radinfrastruktur, Verfall von Fördermitteln, die eigentlich schon für fertig geplante Radwege gesichert wurden, dann ja, sogar Rückbau von Fahrradwegen, die gerade neu gebaut wurden für
Rückbau viel von Geld. Fahrradwegen, was soll das denn?
Ja, es werden jetzt neue Fahrradwege werden jetzt wieder zu Parkplätzen umgewidmet und so weiter. Also das ist der absolute Abgrund hier, der sich auftut für eine, zumindest für diejenigen, die irgendwie halbwegs normal im Kopf sind. Aber ja, so ist das. Das ist die Politik. Und ich glaube leider auch, dass halt eine Mehrheit der Leute in Deutschland das auch so will. Dementsprechend muss man sich jetzt auch nicht wundern, wenn jetzt halt hier mal wieder ein schöner Sturm durchs Land zieht und ein bisschen was absäuft. Dann ist das halt die Konsequenz daraus, ne?
Ja, welche Folge ich noch empfehlen kann für die Leute, die die das mit den Erneuerbaren alles nicht so ernst und wahrhaben, ernst nehmen und wahrhaben wollen. Das ist eine Folge von, da ist der Stefan Müller von Enerpark, ist da im Interview bei Philipp Westermeier. Das Interview kann ich auf jeden Fall auch wärmstens empfehlen, also bei Online Marketing Rockstars OMR Folge 597 und genau, Stefan Müller
auch in die Show
vom Hamburger Unternehmen Enerpark. Richtig coole Folge und finde ich schön, wie er so trocken und immer wieder Antworten gibt, wie ja gut, er hat natürlich ein massives Eigeninteresse daran, aber da, ich finde, es klingt alles durchaus schlüssig. Ich muss zugeben, mein Weltbild ist natürlich auch pro Solar. Deswegen kann ich damit viel anfangen und wünsche mir das auch alles, was der Stefan Müller da skizziert hat. Aber der Erfolg seines Unternehmens, er hat das ja mitgegründet mit zwei anderen Menschen, der Erfolg seines Unternehmens, der Wahnsinnserfolg seines Unternehmens beweist auch einfach, dass Solar voll da ist. Joe Biden, die Amis schieben da auch nicht umsonst über einen gewissen Zeitraum $600 Milliarden rein. Und ja, Deutschland ist gut beraten, diesen Weg da auch weiter zu verfolgen und ja, bloß nicht CDU, CSU an die Macht kommen zu lassen. Also was die ja auch sich in den letzten Jahrzehnten erlaubt haben in puncto Deutschland so richtig hart ausgebremst zu haben in puncto Marktführerschaft im Solarbereich. Und jetzt bauen sie, jetzt muss ich von dir hören, in meiner Abwesenheit werden Fahrradwege zurückgebaut. Also
wenn du zurückkommst,
fällt mir wirklich nichts zu ein. Aber man muss auch sagen, Lasse, das ist eine konservative Partei und so wie Verbios CEO Jens Sauter? Herr Sauter, CEO, Gründer und CEO von Verbio gesagt hat, was kann man auch von einer konservativen Partei, von diesen konservativen Leuten, was kann man schon von denen erwarten? Ja, die wollen nichts ändern. Die wollen konservieren, hat er gesagt. Ne? Die sind halt einfach rückwärtsgewandt.
Ja, da fällt mir auch nichts mehr zu ein. Wenn du zurückkommst, Jonas, ist in deiner Straße auch nicht mehr Tempo 30.
Ich glaube, ich komme einfach auch
nicht mehr zurück. Tempo 50.
Ich komme nicht zurück. Ja, ich bleibe in Andalusien, da wird voll auf Solarenergie gesetzt. Oder vielleicht bleibe ich hier in Comunidad Valencia. Da habe ich jetzt eine wunderbare Organic Avocado und Orange Farm kennengelernt. Aldo macht das Ganze mit seinem Vater, baut auch zum Spaß einfach Lychees an Papaya, mit ihm da Papaya gepflückt, noch ein bisschen gefachsimpelt. Ich werde ihm das nächste Mal, mein Vater will ja ein paar Zitruspflanzen aus Zehlendorf loswerden, da zieht er ja ein bisschen was. Er hat da keine Lust mehr, sich um den ganzen Kram zu kümmern. Und ich glaube, ich werde da die eine oder andere Pflanze nächstes Mal einpacken und habe Aldo versprochen. Weil der hat ja auch wirklich ein paar abgefahrene kambodschanische Sorten und Aldo ist, und gerade sein Vater ist echt scharf drauf, immer wie so neue Sorten anzupflanzen. Die haben da so extra so ein Viertel Hektar beiseite, nicht abgezäunt, aber so ein bisschen beiseite gepackt, wo sie wirklich einfach alles Mögliche einfach mal ausprobieren. Wie gesagt, von der Litchi, Granatäpfel müssen sie ausprobieren, Granatäpfelbäume haben die da auch ein paar, probieren die da aus. Und der Vater, echt abgefahrene Geschichte, der ist da, wo war der? In Französisch-Guayana, wo irgendwie, hat der Aldo erzählt, da waren sie neulich auch zusammen, hat er erzählt, dass aus dem Vietnamkrieg so eine bestimmte Ethnie, ganz viele Mönche, vietnamesische Mönche, buddhistische Mönche, wurden eben da angesiedelt, weil die irgendwie vor den Kommunisten fliehen mussten. Deswegen hast du wohl auf Französisch-Guayana so eine ganz abgefahrene ethnische Mischung, sprechen auch noch viel ihre ursprüngliche Sprache und ist ja total krasses Wetter. Dann hast du ja da diese von der ESA, den Raumfahrthafen. Von den Franzosen hast du da noch irgendwo alte, da hat noch Chirac, ne, Jacques Chirac, da hat die Atomtests gemacht. Also es ist eine ganz abgefahrene Mischung. Ich habe jetzt auch richtig Bock auf French Guiana, nachdem er mir das da erzählt hat. Auf jeden Fall waren die da und haben die Leute trainiert in der Veredelung von Zitruspflanzen. Also ja. Wie bin ich jetzt darauf gekommen? Ach so, ich wollte Deutschland den Rücken kehren, ne? Ich wollte in Valencia bleiben, auf der Avocado-Farm.
Das freue ich auch. Ja, Jonas, alles klar. Das ist doch schon mal, das sind gute Pläne. Das werden wir jetzt in den letzten verbleibenden Folgen auf jeden Fall auch weiterhin aktiv begleiten und darin bestärken. Letztes Wort von mir, auch wichtig, werde ich auch in die Shownotes hauen. Ich habe diese Woche bei Africa Green Tech investiert. Habe lange immer hin und her überlegt, beziehungsweise habe es immer auch wieder vergessen. Jetzt ist aber tatsächlich Ende Juni ist Schluss mit Investment. Danach geht es dann auch nicht mehr. Und dementsprechend, also für alle, die das interessiert, den Thorsten Schreiber hatten wir ja auch im Podcast. Super wichtiges, super spannendes Thema und auch wichtiges Unternehmen. Thorsten schätze ich sehr in seinem unternehmerischen Handeln, seine Frau genauso. Und dementsprechend habe ich da jetzt investiert, bin jetzt am Start bis Ende Juni, bis zum 30. Juni kann man es noch machen, 8 Tage noch. Guckt auch da auf den Link in die Shownotes und das soll es jetzt endgültig gewesen sein. Draußen beginnt schon das Unwetter. Ich muss jetzt hier im Hintergrund hat man vielleicht auch schon die Türen knallen gehört. Ich muss jetzt mal schnell hier alles zumachen. Alle Fenster, damit das nicht komplett reinregnet.
Ja, wir können ja das nächste Mal ein bisschen philosophieren darüber, auch gerne mal, darüber philosophieren, warum denn offensichtlich auch so viele Menschen das Rückwärtsgewandte so lieben, ne? Das müssen wir jetzt nicht anfangen.
Ja, ich glaube einfach, das ist jetzt halt, also das ist schon seit Jahren ja eigentlich, aber jetzt spitzt es sich halt immer weiter zu, diese Transformation, dieser Druck auch, dass sich alles drumherum massiv und in atemberaubender Geschwindigkeit verändert. Nicht unbedingt
sind sich Leute überfordert? Positiven.
Ja, ich glaube, viele Leute überfordert das massiv und viele Leute versuchen sich jetzt händeringend eben noch an ihren alten Lebensstil zu klammern und ihre alten Routinen aufrechtzuerhalten. Und irgendwann wird es halt nicht mehr funktionieren. Also ich glaube tatsächlich, das werden wir jetzt einige Jahre noch sehen, diese Kämpfe und auch diese Spaltung der Gesellschaft. Ich glaube, da sind wir erst am Anfang. Ich glaube, das wird noch viel, viel extremer. Die USA und Großbritannien geben ja schon so ein Stück weit den Weg vor. Ich glaube, die Polarisierung der Gesellschaft und auch die Gräben zwischen den einzelnen Schichten oder Ansichten, die werden noch viel, viel tiefer, sicherlich auch gewalttätiger. Und irgendwann werden wir da hinkommen, dass die Regierung, ähnlich wie bei Corona, durchregiert. Also, dass wir eigentlich keine demokratischen Prinzipien mehr haben werden, weil man dann nichts mehr anderes machen kann, als das so richtig drakonisch durchzuregieren. Von wegen, keine Ahnung, aus Wassermangel jetzt nur noch so und so viel Liter Wasser pro Tag und Person und keine Flüge mehr und dies und das. All das hätte man zumindest wahrscheinlich vor ein paar Jahren verhindern können, wenn man irgendwie langfristig vernünftige Maßnahmen ergriffen hätte, Stück für Stück und stetig. Aber je mehr man das verzögert und je mehr man das verteufelt, desto radikaler müssen die Maßnahmen dann irgendwann in Zukunft sein. Das ist ja das Traurige daran eigentlich, ne? Aber gut. Wie auch immer, wir sollten positiv denken und du mit deiner Zitronenfarm in Andalusien gehst da sicherlich den richtigen Weg, Jonas. Also in diesem Sinne, macht's gut, lasst euch nicht unterkriegen und habt eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin alles Gute.
Genau, wir können uns auf das Positive konzentrieren und das für uns selber gestalten. Ich bin da eigentlich ganz hoffnungsvoll. Und ja, an der Stelle dann einfach mit diesen Augenzwinkern über die Leute. Nein, das wird jetzt alles zu viel. Ich freue mich auf die nächste Woche, wo wir ein bisschen über Rückwärtsgewandtheit philosophieren können. Die hat ja auch sicherlich Gründe und vielleicht auch sogar Vorteile, weiß ich nicht. Vielleicht sehe ich die gerade jetzt auch gar nicht. Bin gespannt, was wir da zutage fördern, lieber Lasse. Mach's gut.
Bis dann. Ciao, ciao.